Es geht nicht mehr um die professionelle Distanz, die wir wahren, sondern die professionelle Nähe, in der wir ja uns auch zeigen dürfen mit unseren Gefühlen.
In dem Moment, wo die Menschen nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern innerlich eigentlich abschweifen, ja nicht mehr beim Gegenüber sind, entgleiten Situationen auch schneller.
Ich glaube, viele sind sehr verunsichert, wenn zum Beispiel Kinder sehr gefühlsstark sind.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in der Kita-Podcast. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Autorin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte. Zunächst einmal möchte ich auf unser aktuelles Programm in der BO-Akademie hinweisen, welche Kurse demnächst anstehen, wofür ihr euch noch anmelden könnt. Einmal gibt es am 10. Mai einen Vortrag zu den Grundlagen der bedürfnisorientierten Pädagogik. Am 29. Juni wird es einen Vortrag zur bedürfnisorientierten Eingewöhnung geben. Und am 16. September, so viel sei auch schon mal gesagt, gibt es dann einen Workshop zum Thema Gemeinsam durch die Wut mit meiner Kollegin Katrin Hohmann. Aber nun zum Thema dieser Folge. Im Gewühle der Gefühle, so heißt der Titel dieser Folge und auch die neue Ausgabe der Kindergarten heute. Ja. Gefühle können manchmal sich wirklich wie ein Gewühle anfühlen. Erstens, wenn wir nicht genau wissen, was sind das für Gefühle, die wir gerade empfinden? Wie gehe ich damit um? Also emotional, der Umgang damit ist manchmal gar nicht so einfach und auch sich wissenschaftlich theoretisch darin zurechtzufinden, ist manchmal gar nicht so einfach. Heute soll es in dieser Folge darum gehen, dass wir ein bisschen Struktur in das Thema reinkriegen. Welche Gefühle gibt es überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen? Wie können wir mit Gefühlen umgehen? Und auch am Ende wird es ein Thema geben, warum Kinder so starke Emotionen zeigen oder oft starke Emotionen zeigen, wenn Eltern sie nach der Kita abholen. Und nun möchte ich euch die Gästin vorstellen, die ich gewinnen konnte. Stella Valentin. Sie hat Erziehungswissenschaft mit Psychologie und Soziologie studiert am Institut für Kleinkindpädagogik an der FU Berlin. Sie ist Leiterin des Bereichs Fortbildung und Präventionsprogramme der Deutschen Liga für das Kind. Ihre Kompetenzen und ihre Schwerpunkte liegen im Bereich Sprachentwicklung, Förderung und sozial-emotionale Entwicklung und Förderung. Sie ist langjährig schon unterwegs als Fortbildnerin in Kitas, Krippen und Kindertagespflege und externe Evaluatorin in Kitas. Und nun soll's losgehen ins Gewühle der Gefühle. Viel Spaß dabei.
Hallo Stella, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Lea, super, dass ich hier und dabei sein kann.
Ja, im Gewühle der Gefühle, so heißt die Podcast-Folge. Und manchmal ist das wirklich ein Gewühle mit den Gefühlen. Ne? Was für Gefühle gibt's überhaupt und wie heißen die? Was ist der Unterschied zu Emotionen? Und deshalb heißt der neue Titel der Kindergarten heute auch so, im Gewühle der Gefühle. Und in dem wurdest du auch interviewt, zum Beispiel in dieser Ausgabe. Und ich würde so ein bisschen gerne eine Struktur in das Thema Gefühle reinbringen und dich mal fragen, was sind denn genau Gefühle?
Ja, also ein Gefühl. Ein Gefühl ist, glaube ich, das, was wir in einem bestimmten Moment fühlen als Reaktion auf wahrgenommene Reize. Erstmal so ganz einfach, ne, als Erklärung.
Ja.
Aber jetzt ist, glaube ich, auch die Frage, ne, Gefühl, Emotionen gibt es ja auch so als Begriffe und vielleicht möchtest du auch wissen, wie der Unterschied da ist.
Genau, weil ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Ne? Also soweit ich weiß, sind Gefühle ein Teil von Emotionen. Magst du uns da den Unterschied ein bisschen erklären?
Genau, das ist auch mein Ansatz, also da sind wir ähnlich unterwegs. Ein Gefühl als Teil einer Emotion, ne? Wenn diese Reize aus der Umwelt ein Gefühl auslösen, bei uns ganz persönlich, dann schließen sich ja da auch sofort körperliche Reaktionen an, aber auch Denkprozesse. Und das ist das Gehirn involviert und in Sekundenbruchteilen macht das ganz viele Sachen. Also das kategorisiert den Reiz, das interpretiert den und das bewertet ihn auch noch. Also da ist richtig was los, eben nicht nur im Bauch, im Gefühl, sondern wir sind da mit allem involviert. Dazu kommt noch, dass das Gedächtnis beteiligt wird, ne, mit Erinnerungen an ähnliche Reize. Und es geht auch noch weiter, denn letztendlich kommen wir in Richtung der Handlungsbereitschaft. Und das heißt auch kognitive Bereiche, die das Verhalten beeinflussen, werden angesprochen. Also weit mehr als ein einfaches Gefühl haben wir quasi da schon ein ganz komplexes System, was losläuft.
Ja, da sind ja auch Körperreaktionen zu spüren. Ne? Es sind ja bei Gefühlen auch Neurotransmitter, die dann ausgelöst werden. Ne? Also ich glaube auch ne, Dopamin, wenn zum Beispiel Freude ausgelöst wird oder ja wahrscheinlich bei Angst ist eher sowas wie Cortisol. Ne? Also es gibt ja auch so, ne, so Körperreaktionen im gesamten Körper. Das merkt man ja auch oft so, ne, der Bauch zieht sich zusammen oder ne, ein Kloß im Hals und so. Ne, das
Schweiß bricht aus.
Genau, ja, genau. Also es gibt so diese typischen Sprüche, die das ja auch so sagen, ja. Kloß im Hals, Stein auf der Brust oder ne, ich weiß nicht genau, aber da gibt es ja so einige, die sozusagen auch diese Körperempfindungen, die damit ja einhergehen, auch auslösen. Ne? Also das heißt, Emotionen ist sozusagen so ein Konglomerat an ganz vielen verschiedenen Prozessen im Körper, ne? Im Körper, im Gehirn, im Denken, im Empfinden, im Fühlen. Also so ein komplexes Gebilde, oder?
Ja, absolut. Es gibt so, ja, wenn wir so vom Wissenschaftlichen raufgucken, natürlich auch unterschiedliche Ansätze und Schulen, aber ich bin ja selbst Pädagogin und ich mag immer die psychologischen Ideen, die auch mich in die Lage versetzen, selber handeln zu können. Ja. Und es gibt so eine Idee zu sagen, Emotionen sind handlungsleitende Systeme. Mhm. Das hört sich erstmal abstrakt an, aber ich finde andererseits auch griffig, weil das, was da so passiert mit den Neurotransmittern, körperlich, seelisch, ja, aber auch eben kognitiv, das finde ich auch so spannend, weil wir so landläufiger Emotion ist immer das ohne Gehirn. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht, weil das Gehirn ist so dermaßen involviert. Ja. Und deshalb finde ich diesen Grundgedanken handlungsleitendes System super, weil das spricht ja auch quasi vom Sinn und Zweck der Sache. Und ich glaube, es wird schon sehr lange von sehr schlauen Leuten darüber nachgedacht, warum gibt es Emotionen. Und für mich ist das eine gute Idee. Ja, aha, da passiert ganz viel in mir, in meinem gesamten System. Und eigentlich führt das dazu, wenn in der Umwelt was passiert, also wir können ja auch mal ein Beispiel nehmen, ein großer Hund läuft auf mich zu mit großer Geschwindigkeit. Ne? Also meine Umwelt ändert sich und ich muss mich jetzt ja adäquat verhalten. Und eben die emotionalen Reaktionen unterstützen mich dabei, das Richtige zu tun. Na, im besten Fall erkenne ich den Hund als freundlich an und wir lernen uns kennen. Oder wenn ich ihn als wenn ich so eine Angstemotion sich draus entwickelt, erstarre ich eventuell und hoffe, er läuft an mir vorbei. Also, obwohl es so abstrakt gedacht werden kann, ist es eigentlich letztendlich total praktisch.
Ja, wir sagen bei uns in der bedürfnisorientierten Pädagogik, dass der Grund für Gefühle der ist, dass diese Gefühle Signalgeber sind für Bedürfnisse.
Absolut.
Würdest du das unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich glaube, das Grundbedürfnis, menschliches Grundbedürfnis ist doch, dass wir uns in der Welt, in der Umwelt wohlfühlen und die Umwelt ändert sich und mit den Emotionen haben wir einfach eine super Chance, uns da auch immer relativ schnell anzupassen letztendlich. Ne? Sei es nun ein Hund oder ein Mensch, der grummelig mich anguckt, kann ja auch mal passieren.
Ja. Genau, weil das ist eine spannende Sache. So, warum haben wir Emotionen? Viele sagen ja auch, die brauche ich nicht. Ne? Eigentlich wollen sie damit sagen, ich will die nicht fühlen vielleicht.
Die können ja auch lästig sein durchaus und unangenehm. Ja, das ist verständlich, dass wir da nicht immer draufstehen.
Genau, und gleichzeitig können wir ja sagen, wenn wir lernen, die haben so ihren Sinn, ne? Die haben so ihren wichtigen Grund, das auch annehmender damit umzugehen sozusagen, ne? Was ja auch Teil von Resilienz zum Beispiel ist.
Ja, absolut, ja.
Es gibt ja auch wiederum in der Wissenschaft unterschiedliche Strömungen, du hast es schon gesagt, und auch unterschiedliche Ansätze, welche Emotionen wir so haben. Was würdest du da sagen? Welche Emotionen gibt es?
Ich glaube, was sich gut unterscheiden lässt, ist zwischen relativ einfachen Basis- oder Primäremotionen, egal wie das nun in welcher Fachliteratur heißt, und Emotionen, die eher komplexer sind. Und was ich sehr spannend finde, wenn wir so die Neugeborenes angucken, dass das schwankt eigentlich zwischen Wohlbefinden und Unwohlsein und vermittelt uns das ja auch sehr deutlich über den ganzen Körperausdruck, auch übers Schreien oder über eher so wohlige kleine Geräusche. Und dann sehen wir, und das ist wirklich in allen Kulturen der Welt so, sehen wir in den ersten Monaten diese uns allen bekannten wichtigen Emotionen wie Freude oder Ärger, Trauer, Traurigkeit, Angst, Ekel, Interesse, Neugier und so weiter aufkommen. Also das wären die Basisemotionen. Und wenn wir dann weiterschauen im Kontakt mit anderen Menschen und sobald das Kind sich quasi seines Selbst mehr bewusst wird, kommen Emotionen ins Spiel, die auch eben mit dem Selbst zu tun haben oder mit Selbstbewusstsein, Stolz zum Beispiel. Oder wenn es um das Zusammensein mit anderen Menschen geht oder das Sein in der Gruppe, dann haben wir Eifersucht und Neid, Empathie oder auch was uns schützt, ne, Schamgefühl oder Schuld.
Okay, und jetzt kommt die spannende Frage, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen expliziter machen. Wie entstehen denn jetzt genau Emotionen? Also wir haben gerade eben schon gesprochen vom Bedürfnis, das sozusagen ein Gefühl auslöst, ne? Wenn ich eben nach Sicherheit suche oder Sicherheit brauche als Bedürfnis, dann habe ich vermutlich ein Gefühl von Angst zum Beispiel. Zeige ich dann. Was gibt es denn noch so für Auslöser? Wir haben vom Denken gesprochen, ne? Also was gibt es denn noch so für Auslöser für Emotionen?
Eigentlich sind es die Reize aus der Umwelt. Ja, also wenn wir an ein Krabbelkind denken, da sieht es einen roten Ball, der ist interessant, der kann Neugier hervorrufen. Wenn die Bezugsperson verschwindet, wie du eben schon gesagt hast, ne, dann Verlassenheit, Angst oder auch Traurigkeit. Also wirklich das, was in unserer unmittelbaren Umwelt passiert, löst letztendlich die jeweiligen Bedürfnisse, wie du ja gesagt hast, und dann die Emotionen auch aus.
Okay, und jetzt ist es wahrscheinlich eine relativ schwierige Frage und vermutlich auch sehr kontrovers, eine kontrovers diskutierte Frage, auch in der Emotionswissenschaft. Das ist mir bewusst. Mir würde trotzdem so ein bisschen, also mich würde einfach deine Meinung da interessieren auf der Grundlage von dem, was du schon so gelesen hast. Werden jetzt Emotionen erzeugt oder werden die getriggert? Also sind wir beteiligt an dem, also was ist Henne, was ist Ei, so ein bisschen, ne? Das ist eine schwierige Frage, das ist mir bewusst. Also können wir Emotionen bewusst steuern oder sind sie einfach da und wir sind ihnen ausgeliefert?
Oh, wow, so viele wichtige Fragen und so wenig Zeit. Okay, ja. Ich versuche mich da elegant quasi beantwortend nicht herauszuwinden, aber doch den Punkt zu finden, mit einem ehrlichen sowohl als auch, glaube ich. Also wenn wir darüber nachdenken, was wir am Anfang ja schon so besprochen haben, wie sehr doch das ganze menschliche System, unser ganzes Sein, seelisch, körperlich, biochemisch, kognitiv, ne, beteiligt ist, finde ich eigentlich, müssen wir im Grunde sagen, wir erzeugen unsere Emotionen ja auch selbst. Weil das, was da am Ende entsteht, das kann nur so sein, da es quasi durch die Prozesse durchgegangen ist, die wir selbst erlebt haben. Also deshalb ja, erzeugen. Und dann andererseits, wenn wir so über Trigger nachdenken, also ein Trigger ist ja einfach ein Auslöser. Und natürlich, ja, weil die Reize der Umwelt lösen etwas aus. Und so bei dem Wort Trigger fällt mir auch dann noch ein, ich weiß nicht, ob ich abschweife, aber ich finde das ganz wichtig, weil das ja so im Austausch manchmal auch eher so negativ konnotiert ist. Oh, jetzt hast du mich getriggert mit dem, was du gesagt hast. Ich habe selber noch einige jugendliche Kinder daheim und das ist so eine Standardvokabel. Und das deutet, finde ich, auf was ganz Spannendes. Also wir sagen ja die ganze Zeit, ja, der Reiz und im Moment kommen die Emotionen, die dann zu diesem Moment und dem Reiz passen. Aber wenn wir getriggert werden, kann das ja auch sein, dass wir quasi dass Erinnerungen hochkommen, die dann stärker werden als der Moment. Und das heißt, wir gleiten dann mit den Emotionen eigentlich aus der Situation raus und vielleicht kommen auch Bedürfnisse auf, die im Grunde auch alte Bedürfnisse sind. Also da können wir jetzt auch lange drüber reden. Ja. Aber ich wollte auch noch den zweiten Teil, genau, du hast ja auch gefragt, steuern oder einfach da. Und ich glaube, das ist einerseits nein, weil diese Verarbeitungsprozesse so angelegt sind, dass die in Sekunden schneller ablaufen. Also ich kann da bei dem, was das Gehirn leistet, sobald der Reiz mich erreicht, da kann ich nicht Stopp rufen oder es unterbrechen. Aber wir können natürlich dann, wenn wir in unserer so entstandenen Emotion dann sind, wir können dann nachsteuern, wir können sehr viel darüber lernen, was mache ich denn, wenn ich mich so fühle. Ja, also der Hund macht mir Angst, mir machen alle Hunde Angst. Ich wurde mal gebissen nämlich, aber ich kann dann ja auch lernen, wenn ich in so eine Emotion reinkomme, im Angesicht des Hundes, dann damit anders umzugehen. Und wir können natürlich auch, was ich auch sehr spannend finde, wir können auch bei unterschiedlichen Reizen quasi im Vorfeld schon was tun. Da ist so der Klassiker die Spinnenangst. Da wissen wir ganz genau, da gibt's quasi Trainings. Ich lerne Spinnen kennen in allen möglichen Formen und komme dann aus dieser spontanen Angst raus.
Ja, da sind wir dann beim Thema der Emotionsregulation. Ne? Ja. Also was mache ich, wenn so ein Gefühl ankommt? Wie kann ich das annehmen, akzeptieren? Ne? Nehme ich das an und sage, ja, danke Angst, dass du mich darauf hinweisen möchtest. So. Ich nehme dich an oder sage ich, oh nee, das möchte ich nicht fühlen. So, ne? Also das ist ja, dann, da sind wir dann ja beim Thema der Emotionsregulation. Kurzer Hinweis, dazu gibt es schon eine Folge mit Dr. Katrin Mikan. Diese Folge würde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da wollen wir heute nicht näher drauf eingehen. Doch, ein bisschen schon. Wir kommen da noch hin, aber das Thema explizit Emotionsregulation werden wir hier nur so zum Teil uns anschauen. Ja, ich finde das nämlich ganz spannend, weil ich momentan einige Bücher lese. Zum Beispiel Lisa Barrett hat ein neues Buch rausgebracht, Wie Gefühle entstehen. Und da wird wirklich eindeutig davon gesprochen, dass wir Gefühle erzeugen. Ne? Das ist ja auch das, was du sagst. Allerdings findet das ja so schnell statt, diese Reaktionen, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind einfach nur getriggert und dem ausgeliefert sozusagen. Ne? Also ich glaube, das ist das. Und in meinem Buch Sich seiner Selbstbewusstsein, also biografische Selbstreflexion, da geht es ja genau darum, dass wir ja immer auf die Reize im Außen mit früheren Erfahrungen reagieren und dann kann das eben als Trigger so sein, dass wir denken, diese Emotion überwältigt uns, ne? Und wir sind dem mehr oder weniger ausgeliefert. Also ich glaube, ne, es gibt genau dieses Beides, dass es so eine schnelle Reaktion ist, aber eigentlich ist es letztlich von uns erzeugt durch unsere Bewertung.
Ja,
so. Ja. Und welche Entwicklungsfaktoren beeinflussen denn Gefühle von Kindern? Kann man sagen, dass alle Kinder gleich auf bestimmte Gefühle reagieren oder nicht oder sehr unterschiedlich?
Natürlich nicht gleich, kann ja eine gar nicht sein. Ja, natürlich. Okay, also ich glaube, so wie immer in der Entwicklung gibt es so viele Faktoren und die kommen da alle rein und natürlich auch können sie entwicklungsförderlich sein, sie können hemmend sein, sie können uns stärken oder sie können kumulieren und die Entwicklung behindern. Aber ich würde vielleicht einfach mal so ein paar Faktoren auflisten, die eventuell auch bekannt sind, aber dann wissen wir auch, ja, das gilt auch für die Emotionen. Und natürlich haben wir da erstmal die Umwelt und die Gesellschaft und die allgemein kulturellen Einstellung zu Emotionen und dann auch eine familienkulturelle Umgang damit ist auf jeden Fall wichtig, bis hin zu sozioökonomischen Verhältnissen, die das Familienleben beeinflussen. Mhm. Und wenn wir eher von der Seite des Individuums her gucken, haben wir natürlich auch genetische Anlagen und Faktoren, wahrscheinlich spielt auch wieder Epigenetik rein, also letztendlich das, was wir dann mitbringen. Wir haben, denke ich, schon auch unterschiedliche Anlagen zur Emotionalität. Also bei einem schlägt es halt mehr aus, ist vielfältiger, der andere ist da vielleicht in dem Bereich eher etwas ruhiger. Ich glaube, das Temperament ist auch sehr wichtig. Ja, es gibt Menschen, die eher drauf losgehen, ja, so Nerven wie Drahtseile haben. Und es gibt Menschen, die sind eher zurückhaltend, per se, von Natur aus. Die können wir nicht umkrempeln. Da gibt es auch Langzeitstudien mit jüngeren Kindern, ich glaube, im Babyalter dann, wo man sieht, okay, das ist erstmal so gesetzt. Was ich auch sehr wichtig finde, dass wir natürlich auch Entwicklungsbereiche nicht einfach voneinander trennen können. Sprachentwicklung ist nämlich auch sehr wichtig für die emotionale Entwicklung, einfach weil es ja auch darum geht, Begriffe zu finden, mhm, ne, und Bedürfnisse ausdrücken zu können. Später natürlich brauche ich da auch Grammatik für, damit das rüberkommt. Also das so auf der subjektiven Ebene. Und wenn wir schauen auf Beziehungsebene, die ist natürlich auch super wichtig. Also wie sicher sind meine ersten Beziehungs- und Bindungserfahrungen? Wie frei bin ich, die Welt, auch die Welt der Gefühle zu erobern? Wie sicher fühle ich mich grundlegend, um mich auch ins Gewühle der Gefühle stürzen zu können? Ja. Also das wirkt sich aus. Was ich auch wichtig finde, und das gilt, glaube ich, für Familie, aber natürlich auch für alle Formen der institutionellen Kindertagesbetreuung, das gibt ja so unterschiedliche Erziehungsstile. Mhm. Und da ist ganz klar, also restriktiv ist nicht gut. Das ist dieses Unterdrücken, Wegdrücken, wie soll ich lernen, mit Emotionen zu leben und mich wohlzufühlen, wenn die nicht zugelassen sind. Das ist ganz schwierig. Auch so ein Laissez-faire-Stil ist ungünstig, weil das Kind quasi dann kein Widerhall findet für seine Bewegung und es so im bisschen im luftleeren Raum hängt. Mhm. Und wenn wir Situationen haben von Beziehung und Erziehung, in der wir einerseits Struktur haben und Rahmung und andererseits so eine Emotionsoffenheit. Das wirkt sich schon gut aus, um dann auch emotionale Kompetenzen zu entwickeln. Wenn ich noch mal so ein bisschen mehr rein denke, auch gerade Kindertagesbetreuung, ich mache selber viele Fortbildungen und beschäftige mich von Berufswegen mit der Thematik. Da merke ich häufig, dass die Fachkräfte sich schon sehr emotional kompetente Kinder wünschen und so da so sehr kindfokussiert sind. Und ich denke auch aber immer, ich muss auch auf mich schauen, weil mein Vorbild ist einfach so unendlich wichtig, wie ich persönlich mit Emotionen umgehe und wie wir in einem Team Umgang mit Emotionen vorleben. Ne? Also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Was macht denn meine Gruppe? Was machen denn die Erwachsenen auch um mich herum?
Ja, ja. Ich finde, das ist eine total schöne Entwicklung, dass wir wirklich mittlerweile sagen, es geht nicht mehr um die professionelle Distanz, die wir waren, sondern die professionelle Nähe, in der wir ja uns auch zeigen dürfen mit unseren Gefühlen und die als Fachkräfte ja auch mit in die Beziehung reinbringen. Ne? Also das finde ich eine total wichtige, schöne Entwicklung und gleichzeitig da in die Reflexion zu gehen, in welchen Momenten fühle ich mich eigentlich wie als Fachkraft. Ne? Und das finde ich super wichtig.
Ah, ich bin absolut bei dir. Also ich kann auch mit so Begriffen wie professionelle Distanz, da läuft es mir eher den Rücken rüber, ja, kalt, ja. Emotion nicht gut, die ausgelöst wird. Ja. Das führt jetzt auch zu weit, aber da haben wir ja im deutschen Bereich auch eine nicht schöne Geschichte mit allen möglichen pädagogischen Dingen, die längst überholt sein dürfen. Ja, wenn wir, also wir können das ja auch erklären, wieso die diese Nähe, die professionelle, wichtig ist. Und ich hatte ja eben eher so Faktoren aufgelistet, ne, was aber auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben ja auch diese Verhaltenssysteme, die diese intuitiven Verhaltenssysteme, die diese Nähe ermöglichen. Also es gibt ja verschiedene Begriffe dafür, intuitive elterliche Didaktik oder intuitives Elternverhalten, diese angeborenen Methoden, wenn ich ein Baby sehe, dann wissen ja alle, was passiert. Ich spreche mit hoher Stimme und der Gesichtsausdruck wird ganz stark. Ich wiederhole mich ganz häufig. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, dass den Kindern dieser menschliche Spiegel, das ist das eine, ne, diese Spiegelungsprozesse, muss unbedingt zur Verfügung stehen. Ja, also das ist ein Faktor für die Entwicklung und ein wichtiger Faktor, um auch emotionale Kompetenzen zu entwickeln. Wäre das jetzt Zeit, mal zu sagen, welche emotionalen Kompetenzen vielleicht von Bedeutung sein könnten? Genau, dann würde ich das vielleicht mal einschieben, damit man da nicht nur so im Raum drüber redet, so einfach so. Auch da gibt's wieder unterschiedliche Ansätze natürlich in den Fachbüchern und ich bin wieder fürs praktisch-didaktische. Also ich kann sehr gut mit so einer Kategorisierung leben, wo ich mir sage, okay, ganz wichtig ist doch, ich brauche Wissen über Emotionen, ne? Wie geht's mir selber? Hast du ja eben auch schon bezogen auf Fachkräfte so ein bisschen angestoßen. Wie geht es mir? Kann ich auch benennen, wie es mir geht? Kann ich das verdeutlichen? Kann ich die verschiedenen Emotionen auseinanderhalten, die vielleicht sich auch überlagern? Zum Wissen gehört auch natürlich bei den anderen Menschen zu schauen, wie geht's denen und in der Interpretation nicht so häufig falsch zu liegen. Das wäre schon eine Kompetenz dann. Mhm. Und dann das ist das Wissen, dann haben wir den emotionalen Ausdruck. Also, dass ich in dem Kontext, in dem ich bin, meine Gefühle und damit ja auch die Bedürfnisse so zeigen kann, dass die anderen Menschen mich verstehen und mich auch unterstützen können. Und das Dritte wäre die Emotionsregulation. Ne? Das hatten wir auch schon angesprochen. Und damit sich die Emotionen so herauskristallisieren oder die, nee, sagen wir noch eher diese psychischen Strukturen sich überhaupt entwickeln können, braucht das eben diese Spiegelung durch die Bezugsperson. Mhm. Wenn wir das nicht haben, dann, dann fehlt einfach sehr viel. Und ich würde gerne noch zwei ganz wichtige Verhaltensweisen oder spontane Methoden erwähnen, nämlich dass wir diese sogenannte soziale Bezugnahme haben. Die Kinder schauen uns an und die erwarten, dass wir eine Situation für sie bewerten und vertrauen auch darauf. Ne? Also es kommt eine neue Person in den Gruppenraum, alle Kinder schauen mich an. Je nachdem, ob ich selber überrascht bin, mich freue oder reagiert die Gruppe dann auch so. Also das ist sehr wichtig. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, wenn wir eben wegkommen von diesem Kältemodell, dass wir in den ersten zwei Lebensjahren die Emotionsregulation zwischen dem Psychen passiert. Und das gibt sogar dieses Wort, eine interpsychische Emotionsregulation, ohne quasi die unterstützende Seele und Psyche der Bezugsperson kann das Kind die Emotionen nicht regulieren. Mhm. Und genau, damit hätten wir neben den Faktoren auch schon eigentlich Methoden. Wie geht's da denn dran ans Lernen und Entwickeln?
Ja, bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne jetzt nochmal das einmal zusammenfassen und nochmal etwas hervorheben, was mir ganz wichtig ist. Und zwar, also es geht auf jeden Fall, wie immer, geht es ja um die Anlagen und die Umwelt, ne, wie ich das jetzt raushöre. Also es geht viel darum, wie gehen wir in die Interaktion, wie spiegeln wir Emotionen, welchen Erziehungsstil nutzen wir. Und das ist mir wichtig, das nochmal zu betonen, dass wirklich auch vieles davon abhängt, mit welchen Voraussetzungen wir auf die Welt kommen. Ne? Weil ich glaube, viele sind sehr verunsichert, wenn zum Beispiel Kinder sehr gefühlsstark sind und sehr viele Gefühle zeigen und die viel stärker ausdrücken als ein anderes Kind, dass dann manchmal diese Sorge entsteht, ich begleite es nicht ausreichend gut oder ich bin auch überfordert. Ne? Also was du eben sagtest, ich möchte gerne gefühlskompetente Kinder haben. Es gibt nur einfach Kinder, die einfach viel stärker das ausdrücken, einfach nur, weil ihre neuronalen Voraussetzungen nochmal ganz anders sind. Ne? Also es gibt ja auch diese Erkenntnis, dass einfach Kinder zum Teil mit einer größeren Amygdala auf die Welt schon kommen. Ne? Also da dieser Alarm, das Alarmzentrum per se einfach schon größer ist. So, das ist, finde ich, total wichtig, weil das viele entlastet, wenn man sagt, die kommen so auf die Welt und dadurch kann ich eben in den Glaubenssatz kommen oder weg von dem Glaubenssatz, ich bin eine schlechte Fachkraft, weil ich das Kind, weil das so starke Gefühle zeigt zum Beispiel. Ne? Das finde ich total wichtig, das nochmal so hervorzuheben.
Ich würde mich da total anschließen. Und aber letztendlich sind wir ja auch bei einer Grundidee von Pädagogik, dass ich die Kinder immer individuell wahrnehme. Und sie sind eben nicht nur, es ist nicht nur, dass die Alterskohorten, also zwischen den Kindern es riesige Unterschiede gibt, sondern wir als Menschen haben in jedem Entwicklungsbereich, sei es Motorik, Sprache, Gefühle, was auch immer, auch quasi in uns selbst Unterschiede. Und in einem Bereich sind wir da stärker und machen mehr, in dem anderen ist es eben weniger. Ja, und das ist das Entscheidende und ich finde das sehr gut, dass du sagst, also nicht das als immer sofort Schlussfolgerung, wenn das Kind so ist, haben wir was im Alltag falsch gemacht oder meine Art der Interaktion, Beziehungsaufnahme passt nicht, sondern erstmal in Ruhe schauen, ne, wie ist denn das Kind überhaupt? Und da kommen wir zu ganz vielen Themen, natürlich auch zur Zusammenarbeit mit Eltern, sich auszutauschen, wie die ihr Kind erleben. Finde ich eine gute Herangehensweise, weil wenn wir die emotionale Entwicklung fördern wollen, ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns selbst ja auch wohlfühlen.
Ja.
So als ein Basic quasi dieses sich wohlfühlen und sich gemeinsam wohlfühlen als Grundlage des Lernens.
Ja. Und eine Sache möchte ich noch hinzufügen, weil ich weiß, dass das für viele Fachkräfte in meinen Fortbildungen immer so ein Aha-Moment ist, ist, dass Kinder, die relativ klein sind noch, also aber eigentlich im ganzen Vorschulbereich, dass da ja die Regulationsstrategien oder Kompetenzen generell noch nicht so möglich sind, weil der präfrontale Kortex, also der Bereich im Gehirn, der für diese Impulskontrolle zuständig ist, einfach noch nicht so gut ausgebildet ist und dass deswegen eben sowas wie starke Gefühlsausbrüche auch etwas ist, was einfach normal ist, ne, in dem Alter. Und ich manchmal das gerne vergleiche wie, wenn man einem krabbelnden Kind sagt, lauf, es ist genauso im Gehirn, ja. Also wenn ich sage, steuer deine Impulse und das Gehirn ist einfach noch gar nicht so ausgereift, dann kann ich das auch nicht erwarten. So,
ne? Ja, absolut. Ich schließe mich an. Also das wäre quasi ja auch noch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir auch bei der emotionalen Entwicklung Reifungsprozesse haben. Ne? Der Klassiker, ich kann nicht am Gras ziehen, damit schneller wächst. Und genau, das ist so der vordere Stirnbereich. Und was ich auch noch, was so, Bilder sind, finde ich immer ganz gut so. Das gibt doch diese Ummantelung der Nervenbahnen, ne? Mhm. Und wenn das geschieht, so ungefähr 4,5 Jahre, glaube ich, dann wird aus so einer normalen Nervenbahn eine Nervenautobahn. Und dann funktioniert das alles viel schneller im Gehirn. Und natürlich können Kinder dann auch besser reflektieren auf kindgemäße Art und Weise und planen. Ja, wenn ich dem so jetzt mit dem Steinchen auf dem Kopf haue, dann wird er weinen. Das geht vorher nicht. Und die große Kunst ist wirklich, die Unterschiede bei den Kindern zu sehen. Weil wir haben auch Kinder mit 18 Monaten, die sich schon ganz empathisch verhalten und nicht nachahmend. Ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so was Emotionalität, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz ist auch ein Wort, was ich viel in Fortbildung höre und ist auch nicht mein Lieblingswort, weil es hört sich so an, als müsste man sich so eine dicke Hornhaut wachsen lassen, dass es da so eine Durchschnittsanforderung gibt an Kinder, wann sie was können müssten.
Ja.
Und einen Schritt zurücktreten und das Kind in seinem So-Sein sehen. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, auch wirklich schauen in der Beobachtung, ist das jetzt ein Kind, das eben sehr, sehr eine starke Emotionalität hat und in der Regulation einfach entwicklungsbedingt noch nicht so weit ist? Oder, hallo, wie sieht der Tag aus? Gibt es vielleicht für ein Kind, das recht sensibel ist und das auf Reize stark reagiert, gibt es da auch zu viele Reize? Ne? Ja. Also wir müssen das auch nicht in die andere Richtung umdrehen nach dem Motto, wir müssen nichts mehr tun, weil ist schon wichtig, was wir veranstalten.
Unbedingt, unbedingt. Ja. Und die Kinder da unbedingt unterstützen in ihrer Regulation. Ne?
Ja.
Genau, damit eben das ja auch sich ausbilden kann, ne? Also der präfrontale Kortex. Okay. Wir können ja auch sehr verletzen, was das Thema Emotionen angeht. Das habe ich zum Beispiel in meinem Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt ausführlich beschrieben, eine gefühlsabsprechende Sprache zum Beispiel, ne, indem wir Kindern sagen, jetzt mach nicht so ein Theater oder jetzt hab dich mal nicht so, ich möchte kein trauriges Kind etc.
Spiel dich nicht so in den Vordergrund.
Genau, da gibt es eine Band, ja, also eine ja, ewig lange ja, Liste, ja, die man da nennen könnte. Die Kindergarten heute schreibt, wichtig ist, dass am Ende keine emotionalen Verletzungen zurückbleiben. Ja, wie können Fachkräfte Kinder denn gut in ihren Gefühlen begleiten, sodass wirklich emotionale Verletzungen vermieden werden können und am besten gut in ihren Gefühlen unterstützt werden können?
Wir hatten ja das ein oder andere eigentlich schon dabei, ne? Dass wir erstmal die Basis emotionsfreundlich ist, das Zusammenleben an sich positiv im Team mit den Kindern, mit den Eltern, das ist eine super wichtige Grundlage. Wenn wir die direkte Interaktion angucken mit einem Kind, na, dann wäre das, dass wir wirklich respektvoll da sind und dass auch die Art und Weise, wie wir mit den Gefühlen der Kinder umgehen, angemessen ist. Und respektvoll und angemessen sagt sich leicht, finde ich, und da kann ich auch sofort nicken und ja, habe ich so in meinem pädagogischen Hinterkopf drin. Aber, und auch das hatten wir eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, dieses Respektvolle und Feinfühlige bedingt ja auch, dass ich das Kind wahrnehmen kann, ohne dass das Verhalten des Kindes mich antriggert. Und das ist nicht leicht, weil wir haben alle das so genannte innere Kind, ja, das selber Verletzungen hat und wir haben in unserem Leben bestimmt in unserer Emotionalität auch blinde Flecken eingebaut. Und das heißt, für mich ist eigentlich der Schritt vor dem, was mache ich jetzt in der Situation X, ist eigentlich eine grundlegende Aufgabe für die Pädagogik oder überhaupt für Berufe mit Menschen. Ich muss mir das anschauen, wo sind meine blinden Flecken? Ich muss da Farbe reinbringen. Ja, also da quasi selber emotional an mir arbeiten. Ich muss ganz ja sensibel wirklich dafür werden, was ist verletzend und was nicht. An du hast ja ein paar von diesen Formulierungen aufgelistet, die auch so sich erstmal normal anhören und vielleicht auch aus Unachtsamkeit da sind. Also das wäre eine ganz große Aufgabe, das erstmal wegzulassen, also den eigenen Wortschatz auch sich anzuschauen. Und da fällt mir ein, wir haben, also ich bin ja hauptberuflich für die Deutsche Liga für das Kind unterwegs mit zwei Präventionsprogrammen und wir haben eins für die jüngeren Kinder, das heißt Startup 2. Und da geht's zu 50% um schöne Ideen für den Alltag, aber die andere Hälfte geht es genau um diese Themen, sich selbst wahrzunehmen und an sowas zu arbeiten. Also finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Und der andere Teil ist, und das hatten wir eigentlich auch schon gesagt, ich muss in der Interaktion mit dem Kind das Kind in seiner Art wahrnehmen und nicht bewerten am Durchschnitt, jetzt bist du da drüber, das ist nicht okay. Ja. Ich glaube, das sind die allerwichtigsten Dinge und wir müssen auch, und das ist manchmal schmerzvoll für einen selbst, finde ich, wir müssen auch sagen, auch eine unabsichtliche Verletzung, wenn ich was gesagt habe, ja, was für das Kind unschön war, es verletzt halt trotzdem, auch wenn es unabsichtlich war und dann muss ich da auch die Stärke haben, mich wirklich aufrichtig zu entschuldigen und zu schauen, wie mache ich das nächste Mal das anders.
Ja. Ja, du hast gerade schon angesprochen, du begleitest zwei Programme, die sich ja auch mit der Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen von Kita-Kindern beschäftigt. Magst du in dem Zusammenhang mal ein bisschen noch mehr darüber erzählen, was genau da, also was ihr genau macht, um eben diese sozial-emotionalen Kompetenzen zu stärken?
Ja, sehr gerne. Also alles, was wir bis jetzt besprochen haben, sind so Grundgedanken, die nehmen wir schon mal in die Fortbildung rein, weil eine Zielgruppe sind natürlich die Fachkräfte, um diese Themen da nach vorne zu bringen, sich das anzugucken, in die Reflexion zu kommen. Und dann haben wir aber natürlich auch wunderbare Materialien und Methoden. Und das Kindergarten Plus, das gibt es schon eine ganze Weile. Wir haben da über 2600 Kitas dabei. Und da sind ganz viele Anregungen für Kinder gut 4 Jahre, wo also schon der präfrontale Kortex und die Ummantelung der Datenbahn ganz gut gerade unterwegs ist. Und für die ist das im Grunde ein Projekt zum Thema Gefühle. mit ganz vielen Ideen. Und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, der ganze Körper ist involviert. Das heißt, unsere Ideen umfassen auch alles von Bildkarten, Bewegung, Musik, selber kreative Lösungen finden. Genau, das gehört alles dazu. Das ist eigentlich so ein vorstrukturierter Leitfaden, um sich da hineinzubegeben. Und bei den Kindern sind die Themen, die wir da, wo wir schauen, dass die sich gut weiterentwickeln können, Selbst- und Fremdwahrnehmung, dann eben Emotionswissen, Ausdruck und Regulation. Aber es geht auch um Kooperation und darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Bei dem Start-up 2, das hatte ich ja eben schon angesprochen, da sind neben den super schönen kleinen Impulsen für den Alltag, da sind auch sehr schöne Möglichkeiten, nochmal auf sich selbst zu gucken, also inklusive kleinen Übungen auch zur Selbstreflexion und auch Ideen für das Team, wo wir sagen, schaut euch doch mal diese Schlüsselsituation nochmal an, wie sind die Kinder da beteiligt, wie werden die wahrgenommen und einbezogen. Und da geben wir auch noch mehr Beobachtungsaufgaben. Ne? Das ist eigentlich auch dieses Thema, ich muss ja das Kind an sich sehen und nicht meine Durchschnittsidee von emotionaler Entwicklung.
Magst du uns da so mal so ein, kurz mal so ein, an so einer Übung teilhaben lassen, die ihr so Kindern macht?
Schade, dass es jetzt nicht zu sehen ist, aber ja. Bei dem Startup 2, da haben wir ein kleines Sprüchlein und ich bin ja schon lange unterwegs im Feld, auch mit Sprachentwicklung und so weiter. Und wir haben für Startup 2 uns sehr, sehr feine kleine Sachen überlegt. Also, wir haben einen Spruch, der heißt, dir und hin zu mir, mit einer Geste, ne, auf zu dir, öffnen die Arme so dem Kind entgegen, ohne Berührung, und dann eben zurücknehmen, ein bisschen vor der eigenen Brust verschränken. Das ist ein ganz kleines Interaktionsangebot für die Kinder mit 2 Jahren. Wir haben ja manchmal so, ich habe keine Zeit mit jedem Kind 1:1. Also das stimmt nicht, weil dieses hin zu mir, auf zu dir dauert ungefähr 10 Sekunden und kann, wenn ich es ganz ausführlich mache, habe ich in 30 Sekunden ganz super schöne kleine Beziehungseinheit, wo wir auch versuchen, das will jetzt so ein Beispiel, wo ich weiß, dass die Fachkräfte das auch lieben und ich finde es so toll, weil ich bin dafür, maximal zu reduzieren. Ja, es gibt ein großes Überangebot, gerade auch für Jüngere. Und bei dem Kindergarten Plus, da sind, glaube ich, unsere Handpuppen einfach so die wichtigste Methode. Wir haben da einen Jungen und ein Mädchen, recht große Handpuppen, so 50 Zentimeter sind die. Die sind dazu da, also die Methode dient eigentlich dazu, dieses, wenn es Probleme gibt, ne, die geben wir als Beispiel rein über Bildkarten oder die Kinder berichten von Dingen, die sie schwierig und emotional herausfordernd finden. Und dann können die Kinder gemeinsam mit den Puppen Ideen finden. Ja, das wäre so für das Kindergarten Plus ein Beispiel.
Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt mal noch einmal auf das Thema Eltern zu sprechen kommen. In der aktuellen Ausgabe schreibst du, warum Kinder, wie viele Eltern den Fachkräften eben dann berichten auch, ihre Gefühle zu Hause mehr ausleben als in der Kita. Also das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt also mehrfach auch in Fortbildungen bespreche, dass sozusagen Kinder, wenn die abgeholt werden von ihren Eltern, erstmal einen Gefühlsausbruch haben. Also treten, hauen, manchmal auch von Spucken ist die Rede, ja. Also wirklich einen starken Gefühlsausbruch und in der Kita sich aber sehr zurückhaltend in ihren Gefühlen zeigen. Und das scheint mir nicht nur vereinzelt Thema zu sein, sondern wirklich viel. Und immer wieder ist das Thema. Und dann oft dieses überfordernde Gefühl von Fachkräften, ja, wie gehe ich denn damit um? Ne? Also was soll ich jetzt die Eltern unterstützen? Ne? Manchmal ist auch tatsächlich die Reaktion, die haben ja ihre Kinder schlecht erzogen, ne? Tatsächlich. Wie würdest du denn sagen, warum ist das so?
Ah ja, ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich will gleich was über warum ist das so sagen, aber wo du sagst, schlecht erzogen, das schmerzt natürlich auch meine Pädagoginnenseele, weil die Grundhaltung den Eltern gegenüber sollte das nicht sein. Und selbst wenn wir denken, sie machen da was nicht richtig, das ist überhaupt nicht der Punkt. Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass alle Eltern auf ihre Art und Weise versuchen, das zu machen, was sie können. Und dann muss ich solche schlecht erzogenen Gedanken muss ich mal wirklich mit mir und mit dem Team überlegen, wie wir dazu kommen. Und ich finde das auch ein bisschen anmaßend. Also ja, das wäre ein Punkt, an dem sollte gearbeitet werden, wenn es den gibt. So, aber jetzt, ja, wieso diese Ausbrüche? Ist mir selber auch mit den eigenen Kindern passiert. Also ich kenne es von beiden Richtungen. Und ich glaube, es kann natürlich viele Gründe haben, wir müssen ja genauer hingucken. Aber so ganz allgemein müssen wir doch sagen, so ein Kita-Tag ist für Kinder toll, anregend, spannend, Freunde treffen, alles Mögliche, ja, spielen und so weiter. Aber es ist Arbeit. Mhm. Ja, und wenn wir uns angucken, wie viele Kinder dort teilweise in Räumen sind oder auch 25 Kinder in einem Raum, das möchten viele Erwachsene nicht mit 25 im Großraumbüro sein. Das ist eine wahnsinnige soziale Leistung, das auszuhalten und auch noch Spaß zu haben dabei. Ja, ist sehr unterschiedlich in den Einrichtungen, aber teilweise ist wirklich eine große soziale Enge da. Also die Kinder leisten richtig Arbeit und die wollen auch performen. Ja, die wollen auch nicht den ganzen Tag innerlich zusammenbrechen und wollen ihre Emotionen auch selbst regulieren, genauso wie sie selber laufen wollen und alles andere auch. Das ist ein inneres Bedürfnis. Ich komme klar mit meinen Gefühlen. Also auch so im Sinne von in der Einrichtung nicht das Gesicht verlieren. Und in dem Moment, wo die Eltern auftauchen, kann ich ja emotional die Füße hochlegen. Das sind jetzt wieder die da, die 2 Jahre mit mir interpsychische Emotionsregulation gehabt haben. Und da kann ich so mal zurückfallen. Das wäre so eine Idee. Es kann natürlich auch sein, je nachdem, wie die Emotionsfreundlichkeit in der Kita ist, es kann sich auch was anstauen, dass Kinder wirklich quasi... Ja, dass so die Message ist, bitte lasst das mal eher außen vor und dann bricht das wirklich auch etwas heraus. Und ich finde auch, und das ist manchmal so selbstverständlich, ja, Eingewöhnung durch, jetzt haben wir täglich 2-mal einen Wechsel, aber das ist ja auch für Kinder anstrengend. Also es geht einmal aus der einen Lebenswelt in die andere und nachmittags nach dem langen, anstrengenden Tag wieder zurück. Und ich glaube, wir können es auch als ein gutes Zeichen sehen in vielen Fällen. Die Kinder vertrauen darauf, dass die Eltern sie jetzt auffangen. Mhm. Mit ihrem, ich bin fertig. So, genau. Ja, ja, das wären für mich die Gründe, die mir einfallen würde.
Und manchmal wird gesagt, wenn Kinder so zusammenbrechen, dass dann Eltern, also ich weiß, dass dann manche Eltern sich Sorgen machen, dass es sozusagen für die Kinder im Alltag eine zu starke Überforderung sein könnte, eine zu starke Belastung. Muss das sein oder kann das ein Ausdruck davon sein, dass es den Kindern in der Einrichtung nicht so gut geht? Oder sagst du, das ist einfach wirklich, weil es große Gruppen sind, viele Kinder? Also sollte ich mir dann Sorgen machen, wenn es häufig passiert als Eltern? Oder kann ich sagen, das ist eben eher normal und in Ordnung und das Kind möchte jetzt einfach seinen Stress irgendwie rauslassen, weil es eben viel kooperiert hat an dem Tag? Wie stehst du dazu?
Ich glaube, wir müssen hier wieder wirklich das einzelne Kind anschauen. Mhm. Einerseits finde ich es immer wichtig, als Mutter oder Vater zu wissen, aha, das kann ein ganz normales Verhalten sein. Also da sehe ich auch einen Auftrag an, die PädagogInnen, das mit Eltern zu besprechen. Wisst ihr, das kann mal passieren und das zeigt eher, ne, dass die Kinder euch vertrauen. Aber natürlich kann es auch sein, dass ein Kind wirklich mal überfordert ist oder dass sich da was zusammenballt. Also nicht in Panik geraten, aber wenn ich merke, das wiederholt sich häufiger, dann würde ich auch raten, das Gespräch mit den Erzieherinnen und Erziehern zu suchen, um eben zu schauen. Es kann ja auch eine Entwicklungsphase des Kindes sein. Es ist gerade dünnhäutiger oder es ist eine Familiensituation. Ja. Und es zeigt sich dann eben in diesen, so ein Transitionsmoment ist ja auch immer einer, wo eine Bruchstelle ist. Und also wenn sich etwas wiederholt und wenn auch ein Leidensdruck entsteht, finde ich es immer ganz wichtig, nochmal reinzugucken. Und was auch, was glaube ich heikel ist, weil, hat es der Angesprochene, schlecht erzogen. Also ich bin keine gute Mutter, ich erziehe nicht richtig. Oder auch ich kann ja als Elternteil auch in so ein Schamgefühl geraten. Ja, Mann, die ErzieherInnen, die kriegen das super hin und sobald das Kind mich sieht oder ich kann sogar das Gefühl haben, mein Kind mag mich nicht mehr. Das ist ja ein ganz schreckliches Gefühl und deshalb würde ich sagen, wenn häufiger, wirklich ins Gespräch gehen und genauer hinschauen. Und Da haben wir aber auch, wenn wir die Dokumentation in den Einrichtungen haben, ne, und wenn die Erzieherinnen und Erzieher mir dann sagen können, so dieses und jenes hat das Kind am Tag gemacht, hat sich da und da so verhalten, ist das schon mal ein guter Weg. Und jetzt haben wir so Sprechen übers Kind, aber wir dürfen ja nicht rauslassen, Sprechen mit dem Kind. Ich würde in den Situationen immer auch fragen, ja, und drüber sprechen, Mann, geht's dir nicht gut, war das stressig oder gibt's was, wo du besonders wütend drauf bist? Und was ich auch noch wichtig fände, auch wenn wir sagen, okay, das kann mal ganz normal sein, als Elternteil auch zu sagen, aber schlagen und treten und spucken ist nicht okay. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich bin total bereit, mit dir drüber zu sprechen, aber erst muss das aufhören.
Mhm. Ja. Ich sag immer gerne, ich empfinde das als eine Liebeserklärung, wenn das Kind, also wenn mein Kind, wenn ich jetzt von meinem Kind spreche, nach der Kita einfach wirklich so durch ist, dass es einfach so einen Wutausbruch kriegt und tatsächlich auch Spucken oder Treten dabei ist, dass ich das dann wie so eine Art Liebeserklärung empfinde, weil ich sage, bei mir fühlt sich das Kind am sichersten. So, ne? Also das ist, finde ich, wichtig so, um das so ja, anders eben zu bewerten auch in dem Moment. Ne?
Ja, ja, ja. Den, also das Denkmodell da mal umändern. Und das ist ja auch ein Teil von Regression quasi, ein Rückfall in Verhalten, was wir bei sehr jungen Kindern haben. Ja, ja, stimme zu.
Genau, und dann finde ich es wirklich wichtig zu sagen, du warst so heute, es war wirklich ganz schön viel. Ich glaube, du bist ganz schön erschöpft. Ich stelle mir auch immer vor, mein Gott, ey, wenn ich in so einer Gruppe bin, in so einer Kindergartengruppe und da sind irgendwie 20 Kinder drin, ich halte es da keine halbe Stunde aus. So, ne? Und also deswegen bin ich vermutlich auch nicht mehr Erzieherin in der Gruppe. Aber also ich ziehe da wirklich meinen Hut so an der Stelle, auch für die Fachkräfte und für die Kinder eben, die wo ich sage, das ist ja auch ein enormer Stress.
Es ist eine echte Leistung und das müssen wir einfach anerkennen und ich finde es auch wichtig, das haben wir jetzt ja beide schon so Ideen gehabt, wie kann ich da mit dem Kind auch drüber sprechen. Wir müssen das aussprechen, wir müssen die Ideen, die wir zu den Gefühlen der Kinder haben oder auch unsere eigenen Ideen auch rüberbringen. Und ich habe dann ein ganz schönes Beispiel aus meiner eigenen Arbeit, die ich hatte viel so gemacht mit Bewegungsgeräten, Pickler und Hengstenberg. Und ich habe eine Situation, werde ich nie vergessen, eine Mutter mit zwei wahnsinnig lebhaften, tollen Mädels, die waren in der Kita und danach noch in diesem Bewegungsraum bei mir. Und dann wollten die halt gehen und ich schaute so um die Ecke, die Mädels waren nicht zu bändigen, die Mutter sah völlig fertig aus und versuchte, die anzuziehen. Und dann habe ich die Mutter angeguckt, nicht das Kind, das war sehr intuitiv, es hat gepasst und habe gesagt, ach ja, es wäre doch auch schön, wenn uns mal jemand anziehen würde nach so einem anstrengenden Arbeitstag. Und man sah bei der Mutter, das fiel so ab, der Stress, und in dem Moment waren die Kinder auch anders. Also wenn wir da feinfühlig in alle Richtungen mit dieses Spiegeln, was wir am Anfang haben, das passt auch bei Erwachsenen und das kann Situationen entspannen. Ich sehe dich, wie du bist, und es ist nicht alles rosig, aber wir gucken mal, wie wir mit dem Gefühlen klarkommen jetzt.
Ja, okay. Und jetzt als letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Also was mache ich denn jetzt? Was kann ich machen als Fachkraft, wenn ich das sehe, dass eben ein Kind einen Wutausbruch hat in der Garderobe und die Mutter ist bei dem Kind und 10 Minuten kann nichts anderes, also ist nichts anderes möglich. Ne? Was kann ich denn? Weil ich kann mir vorstellen, dann fühle ich mich sehr unsicher so als Fachkraft. Also gehe ich da hin, unterstütze ich? Das passt ja vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen zu dem Beispiel.
Das passt super. Oh, ich glaube, ich brauche da sehr gutes Fingerspitzengefühl. Ich denke auch, weil da kommt ja noch ein Moment rein, wer in dieser Übergangssituation, wenn dem Kind nicht klar ist, bin ich jetzt schon abgeholt oder nicht? Also ich glaube, ein ganz wichtig wäre, ich muss checken, wo fühlt sich das Kind jetzt schon beim Elternteil? Ist es schon klar oder ist es noch bei mir? Ja. Und wenn das klar ist, würde ich es erstmal beim Elternteil belassen, wenn ich sehe, das ist sehr, sehr heftig und auch Vater oder Mutter ist da am Verzweifeln, könnte ich durchaus nachfragen, ob ich da nochmal unterstützen kann mit irgendwas. Ich würde auf keinen Fall über so Erziehungsmaßnahmen über den Kopf der Eltern machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr ungünstig.
Ja.
Oder es kann wirklich auch helfen, aber auch das feinfühlig wie mein Beispiel von eben, wenn ich zu der Mutter oder dem Vater dann was sage, aber da würde ich bitte auch vermeiden, dieses über das Kind hinweg sprechen. Ne? Das müsste dann schon so direkt sein. Ja, ne?
Sehe ich genauso. Also ich habe eher das Gefühl, dass es viele Eltern mittlerweile gibt, die das, also die sehr gut das damit umgehen können, mit solchen Gefühlsausbrüchen. Und davon berichten mir eben auch Fachkräfte, dass Eltern dann, also manchmal berichten die so empört, ja, das Kind, das hat dann da so starke Gefühle und dann, und das tritt die Mutter und die Mutter macht nichts. So, ne? Also ich habe so das Gefühl, dass viele Eltern da auch das bewusst auch so sein lassen können, ne? Also sich natürlich auch schützen, wenn das Kind jetzt tritt oder so, und da trotzdem relativ kompetent damit umgehen und es eher die Fachkräfte in so eine verunsicherte Situation bringen. Und ich glaube auch, wenn sie sehen, die Eltern sind damit eigentlich, die können damit gut umgehen, so, ne? Und ich würde noch mal den letzten Impuls geben, bei sich selber reinzuspüren als Fachkraft. Absolut. Was macht das denn mit mir? Warum ist dieses Gefühl dieser Wut für mich vielleicht gerade so überwältigend? Ne? Also was ist bei dem Kind und der Mutter zum Beispiel? Und was ist das eigentlich bei mir, was da ausgelöst wird?
Ja, absolut. Also das eine ist halt, dass ich ein Fingerspitzengefühl habe für die Situation, ja, ohne da jemand abzuwerten oder über den Kopf des Kindes zu reden. Und das andere ist, ich muss eigentlich diese ganzen, diese Schlüsselsituation oder Mini-Transition, wie auch immer wir sie nennen, die müssen alle durchdacht und durcharbeitet sein. Einerseits auf der Teamebene, was wir auch mit unserem Programm eben versuchen und gerade mit dem für die Jüngeren, weil wir da auch noch so nah mit an den Eltern dran sind, dass wir wirklich schauen, ist denn das so strukturiert, dass sich Kinder und Eltern zurechtfinden, ne? Weil wenn eine schlecht strukturierte Abholsituation ist, auch kann durchaus ein Grund sein dafür, dass die Gefühle nochmal sehr hochkommen. Und andererseits, genau, sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Und wenn ich als Fachkraft um 4 eigentlich innerlich schon abgeschaltet habe und meinen Feierabend möchte und da stressen jetzt noch welche 10 Minuten, dann sollte ich meinen beruflichen Einsatz quasi wirklich bis zum Ende durchführen. Also da in die Selbstreflexion gehen. Es muss ja nicht immer der ganz schlimme weiße Fleck da in der Biografie sein. Manchmal ist es wirklich, erlebe ich jedenfalls häufig, in dem Moment, wo die Menschen nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern innerlich eigentlich abschweifen, ja, nicht mehr beim Gegenüber sind, entgleiten Situationen auch schneller.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Das war ganz viel Information, ganz rund, finde ich. Und ich bin ganz beseelt. Vielen Dank. Wenn es jetzt zum Abschluss noch etwas gäbe, was du den Fachkräften und Eltern da draußen mitgeben kannst, was wäre das?
Oh, eine anspruchsvolle Frage. Ja, wir haben so viele gute Sachen schon gesagt. Wir können so ein Best-of machen. Und ich fand, das hat auch echt jetzt richtig Spaß gemacht. Und wir haben uns die Bälle so hin und her gespielt. Ja, im Gewühle der Gefühle wäre mein Vorschlag, liebe Leute, klein oder groß, im Gewühle der Gefühle durchatmen, einatmen, ausatmen. Es gibt diesen wunderbaren Satz, und ich vergesse immer wieder, wer der Autor ist, die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Wir haben gesagt, das ist eigentlich nicht so, aber doch, wir können, wenn wir im Stress sind, dieses Innehalten versuchen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, kann schon sehr helfen. Und ansonsten alles machen, was wir heute auch noch besprochen haben.
Ja, genau. Ja, das Zitat ist von Viktor Frankl. Das nutzen wir auch gerne. Das ist echt richtig gut. Die Stopptaste zwischen Reiz und Reaktion.
Ja, genau. Die ist gut, ne? Ja. Stopp. Okay.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, Lea.
Das war die Folge zum Thema Gewühle der Gefühle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und auch für Stella für dieses sehr bereichernde Gespräch, wie ich finde. Falls ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Stella Valentin, könnt ihr das tun über die Mailadresse stella.valentin@kindergartenplus.de. Alle weiteren Kontakte zu Stella findet ihr natürlich in den Shownotes, genauso wie die benannten Bücher und Links zu den Podcast-Folgen. Es gibt nämlich nicht nur eine Folge zum Thema Emotionsregulation, die Folge 54, sondern es gibt auch eine frühere Folge, in der ich mich ausführlich mit Theresa Miss über Gefühle der Fachkräfte ausgetauscht habe, in der Folge 42 und folgenden. Alle diese Informationen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, Kontakt zu mir könnt ihr wie immer aufnehmen über der Mailadresse kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de und Informationen über mich findet ihr jetzt ganz neu auf meiner Webseite lea.wedewart.de. Schaut gerne mal vorbei auf meiner neuen Webseite. Dort findet ihr alle Informationen, Kontakte, Informationen nochmal über den Podcast und meine Angebote. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, Sterne vergebt, eine Rezension schreibt oder die Folgen und den ganzen Podcast an Menschen weitergebt, diesen teilt mit denjenigen, die sich dafür interessieren könnten. Dann kann dieser Podcast einfach noch viel mehr verbreitet werden und noch viel mehr Menschen erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann sage ich bis bald. Tschüss!
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.